setzen. Sie erfinden jetzt den Minimax-Algorithmus. Da steht eine Minus 1, wenn Bob gewinnt, eine Gewinnstrategie hat. Ja, er ist unbeschränkt clever, genauso wie Alice unbeschränkt clever ist. Und hier steht eine 1, wenn tatsächlich die Alice eine Gewinnstrategie hat. Und hier steht eine Minus 1, wenn der Bob eine Gewinnstrategie hat. Wie würden Sie den Wert des Knotens setzen? Sie kennen alle Wertigkeiten.
Wir schauen uns bei den Kindern an, summieren Sie und nehmen dann einfach das Vorzeichen. Also minus 1 als negativ oder plus 1 als positiv.
Dann würden die meisten gewinnen.
Wer ist denn an diesem Punkt dran?
Bitte?
Wer ist denn hier am Zug?
Wir nehmen gegenwärtig an, Alice ist am Zug. Für den die Alice am besten ausschaut. Das heißt, wir nehmen das Maximum. Ne? Ja. So, und jetzt sind wir aber in der Situation, dass wir den Bob am Zug haben. Und der Bob, der will natürlich nicht die Wertigkeit von der Perspektive Alice nach oben ziehen, sondern er will die Wertigkeit von der Perspektive Bob nach oben ziehen. Beziehungsweise besser gesagt nach unten ziehen. Ja? Und deshalb würden wir da das Minimum wählen. Ja, das ist klar, Alice wählt den bestmöglichen Zug und Bob wählt den bestmöglichen Zug aus. Ja, und auf diese Art und Weise, wenn wir mit diesem Knoten, mit diesem Baum beginnen, dessen Blätter mit minus 1, 1 markiert sind und der den Spielverlauf aller möglichen Spiele wiedergibt, ja, und allein das auszusprechen, das macht schon schwindlig. Ja, aber wenn wir einen solchen Baum haben, dann können wir den Baum auswerten. Ja? Und dann stellen wir dann für jeden Knoten fest, bitteschön, was ist der beste Zug? So, und dann gucken wir mal, was die Realität zu uns sagt. Und die Realität sagt, ja, ist ja alles gut, aber du kriegst das nicht in den Rechner. Für Schach. Die Anzahl erreichbarer Stellungen ca. 10.47 Uhr. Ah, können Sie vergessen. Völlig daneben. Ja, aber die Heuristiken, Algorithmen, die mit Spielbäumen hantieren, die sind clever. Ne? Die sagen, okay, fein, da muss ich mir behelfen. Und zwar, was ich versuche zu machen, ist, ich werde den Spielbaum nicht vollständig entwickeln, das kann ich nämlich nicht, das ist zu groß. Ich gehe nur bis in eine gewisse Tiefe hinein. Ja, ich schaue nur eine gewisse Anzahl von Zügen voraus. Oder aber, ich bemühe Eröffnungsbibliotheken, Endspieldatenbanken, ja, und ich schaue mir vollständig gespielte, berühmte Partien an. Und das war im Wesentlichen der Stand, bis Googles AlphaZero kam, bis neuronale Programme vollständig die Welt der Spielprogramme auf den Kopf gestellt haben. So, ja, was machen diese neuronalen Programme? Die neuronalen Programme schaffen es tatsächlich in einem gewissen Sinn so etwas wie die Intuition eines Spielers zu formalisieren. Etwas, was man an sich gar nicht so richtig in Worte fassen kann. Was ist das? Intuition eines Spielers, ja? Die schaffen es, dieses Bauchgefühl, das ein guter Spieler hat, der sieht die Stellung und der hat das Bauchgefühl, ich muss, wenn ich meine Position verbessern will, vielleicht in diese Richtung Züge dieser Richtung anschauen. So, und was ist die Situation heutzutage? Die Situation, meine Damen und Herren, ist deprimierend. In dieser Welt, die wir uns teilen, neuerdings mit Robotern, sind wir tatsächlich ganz weit hinten. Was passiert im Schach? besten 10 Schachprogramme Elo-Zahlen. Was ist eine Elo-Zahl? Eine Elo-Zahl misst die Stärke eines Schachspielers. Ja. Die 10 besten Schachprogramme erreichen Elo-Zahlen, erreichen Qualitäten irgendwo zwischen 3000 und 3450. AlphaZero ist oben drüber, 3700. Ja, die konventionellen Schachprogramme haben keine Chance, gegen die neuronalen Programme anzustinken. Der Schachweltmeister, der ist fast 1000 Punkte unter dem Niveau von AlphaZero. Othello ist ein anderes Beispiel. In 97 hat da bereits der menschliche Spieler vergeigt. Go war eine der letzten Hoffnungen, weil Go ein sehr kompliziertes Spiel ist, wo man gedacht hat, dass die Intuition, die menschliche Intuition tatsächlich kompensiert die brutale Rechenkraft eines Schachprogramms. Hat sich aber herausgestellt in 2016, ja, die neuronalen Schachprogramme können tatsächlich Intuition erwerben, Intuition lernen. So, das ist der Stand der Dinge. Was heißt das jetzt für Spielbäume? Das heißt für Spielbäume, wenn ich ein Spiel habe, wo der Spielbaum tatsächlich in den Rechner passt, schöner als optimal zu spielen geht nicht. Nur die interessanten Spiele, die passen nicht in den Rechner. Ja? Also können wir im Wesentlichen sagen, ja, ganz nett, aber wenn wir tatsächlich professionell spielen wollen, professionelle Programme schreiben wollen, dann muss man heutzutage in die Richtung der neuronalen Programme gehen. So, Entscheidungsbäume. Wir haben bereits mit den Spielbäumen eine gewisse Unterklasse von Entscheidungsbäumen kennengelernt. So, Entscheidungsbäume, was sind denn das überhaupt? Das sind Bäume, die versuchen, Folgen von Entscheidungen nachzuhalten. Entscheidungsfolgen. Ja. So, was könnte das sein? Zum Beispiel hier der Morsecode. Da haben wir, wenn es darum geht, Buchstaben zu kodieren, kurze Signale. Das ist markiert mit dem schwarzen Punkt und ein langes Signal mit Minus oder Unterstrich, ich weiß es nicht. Nicht? Und wenn Sie dann, also zu meiner Zeit war es noch so, wenn man zur Bundeswehr gehen durfte, dann hatte man Glück, wenn man dann als Funker aktiv wurde und dann musste man sich halt durch das Morse-Alphabet durchquälen, aber das war dann wohl eines der Highlights. Gut, ja, und da musste man halt diesen Morsebaum gewissermaßen lernen. Nicht? Und hier werden Entscheidungsfolgen getroffen. Zu jedem Zeitpunkt, bitteschön, habe ich eine lange Pause an dieser Stelle oder habe ich eine kurze? Habe ich vielleicht zwei aufeinanderfolgende lange, kurze Pausen und ist dann Schicht? Ja, wenn dann Schicht ist, dann wird ein I verschlüsselt. Innere Knoten markieren Zwischenstände und äußere Knoten blättern natürlich vollständige Entscheidungen. Im Beispiel der Morsecodes würden tatsächlich Zwischenstände, aber bereits gerade kodierten Buchstaben entsprechen. So, und nicht, wenn ich an einem Knoten bin, in meinem Entscheidungsbaum, dann sind die Kinder dieses Knotens entsprechend den Alternativen, die ich zu dem Zeitpunkt zur Verfügung habe. So, und dann in Optimierungsproblemen, schwierigen kombinatorischen Optimierungsproblemen, wo zu jedem Zeitpunkt eine kleine Anzahl von individuellen Entscheidungen zu treffen ist, würde man tatsächlich, wenn denn das Problem klein genug ist, versuchen, mit Entscheidungsbäumen zu arbeiten. So, und ich möchte das Problem des Handlungsreisenden als Beispiel benutzen. Was ist das Problem des Handlungsreisenden? Binäre Entscheidungsgraphen nebenbei, das sind nichts anderes als Entscheidungsbäume, wo man aber versucht, Knoten zu identifizieren. Man nimmt sich einen Entscheidungsbaum vor und identifiziert zwei Knoten, wenn diese beiden Knoten äquivalent sind. Heißt zum Beispiel Perspektive Schach und Perspektive Entscheidungsbaum ist gleich Spielbaum, wenn die beiden Knoten derselben Stellung entsprechen würden. Ja? Dann würde man diese Knoten identifizieren und käme auf deutlich kleinere Strukturen als bei Bäumen. Binäre Entscheidungsgraphen, im Englischen Binary Decision Diagrams, sind ein sehr mächtiges Werkzeug, das man in der technischen Informatik benutzt. So, Problem des Handlungsreisenden. Also, Sie sind ein armes Schwein. Und was heißt das? Sie sind in A stationiert und Sie müssen pro Tag Kunden besuchen in B, C und D und dann dürfen sie am Abend wieder nach A zurückfahren. Aber jeden Tag dasselbe. Alle Städte durchlaufen und am Abend zurückfahren. So, jetzt ist natürlich die Frage, bitteschön, wie durchlaufe ich als armes Schwein diese vier Städte so, dass ich möglichst wenig Zeit mit dem Rumpf kutschieren benötige? Wie viel Zeit benötigen wir, um von A direkt nach B zu fahren? 30 Minuten. Um von B nach D zu fahren? 48 Minuten. Ja, und das ist nicht immer so, dass tatsächlich, wenn ich von A nach D fahren will, ich 78 Minuten brauche, sondern die Verbindung kann sehr viel besser sein. Das ist vielleicht eine Autobahn, ja, da bin ich in 50 Minuten schon da, während ich von wenn ich von A nach D über B fahre, ich Landstraßen benutzen muss. Ja. Möglichst kurzer Rundweg oder möglichst schneller Rundweg, auf dem die Städte A, B, C, D zu besuchen sind. Kombinatorisches Problem, bestimme die schnellste Route, die zu A zurückkehrt. Ja. So, und da ist der Entscheidungsbaum. Was haben wir? Wir starten in A und dann haben wir Alternativen. Die Alternative nach B zu fahren, okay, 30 Minuten. Nach C zu fahren, okay, nach C 55 beziehungsweise 50, wenn wir direkt nach D fahren. Nicht? Und da haben wir dann die drei Alternativen unter A. Wenn ich jetzt nach B hingehe, zur ersten Alternative und versuche mir klar zu werden, wie gut das ist, dann wird mir gesagt, naja, du bist ja schon in A gewesen. Wenn du jetzt in B bist, dann kannst du nur noch als Option das D und das C nehmen. Das C und das D mit jeweils 48 bzw. 52 Minuten. Nicht? Und wenn wir jetzt schon mal in C sind, dann wird ja gesagt, okay, du bist ja schon in A gewesen und in B, dann steht er jetzt nur noch als, das ist keine Option mehr, ja, die Entscheidung, die du treffen musst, ist nach D und dann zurück nach Hause. So, und dann schauen wir uns an, für jeden Weg von der Wurzel zu einem Blatt, wie lange dauert es denn? Ja, und da sehen Sie, das geht von 157 bis rauf nach 205 Minuten. Und ja, auf diese Art und Weise können wir sagen, also entweder wir laufen von A nach B oder von A nach D, weil die beiden Außenblätter sind die billigsten Blätter. Und dann, wie der Weg uns hier weiter vorgeschrieben wird, ganz links von A nach B, dann nach C, D und zurück nach Hause und rechts analog. Ist natürlich, könnte man schon sagen, so mehr oder minder dieselbe Situation wie bei Spielbäumen, wenn das Problem hart ist. Heißt, wenn das Problem entsprechend groß ist, ja, also viele Städte hat, und wir reden vielleicht mal 100 oder mehr Städte, dann ist das hier ein richtig schwieriges Problem. Der Baum explodiert. Ja, und der passt nicht mehr, dieses Verfahren können wir nicht mehr ausführen. Nicht? Und bitteschön, wie viele verschiedene Rundwege gibt es? Wenn wir in einem Knoten starten, dann gibt es N-1 Fakultät. Was ist N-1 Fakultät? Gibt es N-1 Fakultät viele Rundwege? Das ist N-1 mal N-2 mal n minus 3 und dann runter 2 mal 1. So, für n gleich 4, das haben wir gerade durchgeführt, da haben wir 6 Rundwege. Ja, wie viele Blätter haben wir? 6 Blätter. Das geht. Aber Entschuldigung, was würde denn passieren für n gleich 50? Das geht schon nicht mehr. Viel zu groß. Trotzdem wird man in solchen, also für sehr große Instanzen des Traveling Salesman Problems, wird man nicht aufgeben. Es ist tatsächlich so, dass man extrem große Traveling Salesman Probleme, die in Anwendungen auftreten, tatsächlich erfolgreich lösen kann. Geht bis Tausende von Knoten. Man kann sogar sagen, ich habe das Optimum bestimmt. Das geht nur mit Methoden aus dem Branch- und Bauenverfahren, wo man sagt, bitteschön, wenn ich denn an einem Knoten bin, ich beginne einfach den Entscheidungsbaum partiell zu bauen. Wenn ich an einem Knoten bin und ich sehe, dass hier zum Beispiel bin ich an dem Knoten B und ich sehe, dass ich bisher schon 107 Minuten gebraucht habe und sehe, dass ein Konkurrenzangebot 2 Knoten gelaufen und 78 Minuten so viel besser ist, dann laufe ich hier nicht runter, dann stelle ich die Entwicklung, ja, den Ausbau des Baums erst einmal im Knoten B ein und baue erfolgsversprechendere Knoten weiter aus. Ja, wenn ich weiß, ich kann einfach, und Branch und Bauen sagt nichts anderes, verzweig bitte schön, aber beschränk, hol dir so schnell wie es irgendwie geht gute Lösungen, und wenn du siehst, dass du eine gute Lösung nicht mehr übertreffen kannst, bound. Wenn du siehst, dass du eine gute Lösung nicht mehr übertreffen kannst, dann schneidest du das ab. Ja? Genau das passiert hier bei Branch und Bound. So, das sind die Bäume. Und jetzt gehen wir über zum zweiten Teil, inhaltlichen zweiten Teil der Veranstaltung, zu Markov-Ketten. Wissen Sie, es gibt in der Informatik große Ereignisse. Und das Schöne an der Informatik ist, es gibt diese Großereignisse tatsächlich nicht alle 40, 50 Jahre, sondern es gibt Großereignisse alle 10 Jahre. Und ein Großereignis, das war tatsächlich Suchmaschinen und die Art und Weise, mit welcher Qualität, auch wenn man meckern kann, dass es ja immer noch besser geht, aber mit welcher Qualität tatsächlich unter einer riesen Anzahl von Möglichkeiten, die gewünschte Information gefunden werden kann. Ein anderes Großereignis, das ist ganz definitiv das Deep Learning. Wir haben das am Beispiel der Spielbäume, zumindest von den Spielergebnissen her gesehen, wie mächtig diese Methode ist. Aber nicht, wir werden uns mit neuronalen Strategien mit Deep Learning in dieser Veranstaltung nicht auseinandersetzen können, aber wir werden uns auseinandersetzen können mit den Grundlagen von Suchmaschinen. Und wissen Sie, das geht weiter. Ja? Wir reden hier nicht nur über Suchmaschinen, sondern wir reden über Systeme, die tatsächlich imstande sind, die Qualität von Optionen zu bewerten. Und das ist etwas ganz, ganz Komplexes. Ja? Zum Beispiel, Sie haben Forscher, die publizieren. So, und wenn Sie publizieren, dann würden Sie sagen, bitteschön, in meiner Arbeit verweise ich auf andere Arbeiten, die für meine Arbeit wichtig sind. Dann ist davon auszugehen, dass wenn eine Person, ein Autor, viele Referenzen bekommt, dass seine Qualität sehr hoch ist. Und wissen Sie, dann kann man natürlich sagen, bitteschön, ja, dann zähle ich einfach die Anzahl der Zitationen, sagt man, der Referenzen. Tja, Entschuldigung, und wenn sich da so eine kleine Clique bildet, wie in Forschergemeinschaften durchaus üblich, jeder zitiert sich, ne? Jeder ist glücklich, weil man hat doch so viele Zitationen. Wenn man aber clever ist, dann würde man die Qualität einer Referenz tatsächlich mit in Betracht ziehen. Und genau das machen die erfolgreichen Zitationssysteme und genau das macht tatsächlich, Google gemacht und das möchte ich Ihnen vorstellen. Also die Ansage, wir machen jetzt nicht nur etwas, was für Suchmaschinen von Interesse ist, sondern wir machen auch etwas, was ganz allgemein für die Bewertung von Qualität wichtig ist, wenn wir Optionen haben, die sich gegenseitig, wertschätzen können. Ja? So. Also, was ist das Ziel? Ich möchte, das ist tatsächlich der erste Teil, nicht das, das Vorrangige, aber wir möchten uns, ich möchte Ihnen etwas erzählen über Suchmaschinen. Da ist natürlich dann Architektur der Suchmaschine wichtig, aber vor allen Dingen, wie die Suchmaschinen Qualität messen. So, und möchte gewissermaßen als Vehikel die Suchmaschinen benutzen, um eine wichtige Methode einzuführen für die Informatik. Ja? Bioinformatik ist da tatsächlich noch sehr viel stärker betroffen. Markov-Ketten. Okay, so. Also, wie sieht es denn aus mit dem Internet? Das Internet, ich habe heute Morgen dran gesessen und habe die Zahlen über die Anzahl der Websites aktualisiert, Anzahl der Internetnutzer habe ich aktualisiert und die Suchanfragen, wie viele denn jetzt für Google abgesetzt werden pro Jahr. Habe all das aktualisiert. Was ist mir passiert? Na, mir ist passiert, dass die Anzahl der Websites hochgegangen ist um 1 Milliarde, hat sich fast verdoppelt, hat sich mehr als verdoppelt. Ja, und das, die letzten Daten, die ich hatte, das war von 2014, um 4 Jahre, das hat sich verdoppelt. 4 Milliarden Internetnutzer, das hat sich ebenfalls fast verdoppelt. Das kann nicht mit dieser Rate weitergehen, weil letztlich ist die Anzahl der Internetnutzer ja beschränkt durch die Anzahl der Erdbewohner, aber okay, ja, und die hoffentlich vermehren sich nicht wie die, Kanikel, ja, aber okay. So, wie viele Suchanfragen pro Jahr? Wir reden nicht über 2 Millionen, nein, wir reden nicht über 2 Milliarden, nein, wir reden über 2 Billionen. So, und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, wenn Sie jetzt so richtig auf Google schimpfen oder wer auch immer da eine gute Suchmaschine baut. Was Sie machen müssen, Sie müssen Suchanfragen in Echtzeit, weil das erwarten Sie. Sie stellen eine Frage, Sie erwarten eine Antwort. Und Sie sind einer von wie vielen zu dem jeweiligen Moment, wie viele, 1 Million Internetnutzer in dem jeweiligen Moment. Ja. Man geht davon aus, dass pro Internetnutzer zwischen 3 und 4 Suchanfragen pro Tag abgesetzt werden. So, also bitte, das ist ein Riesenproblem, Big Data. Ja? Riesenproblem, weil dieses Big Data, das muss ich feilschnell verarbeiten. Und ich muss sogar noch Qualität liefern. So, ich möchte Ihnen zuerst mal zeigen, wie die Architektur von Suchmaschinen ausschaut. Aber das wesentliche Ziel möchte ich nicht aus den Augen verlieren. Das wesentliche Ziel, ich möchte Ihnen zeigen, wie man Qualität misst. Ja? So, wie arbeiten Suchmaschinen? Naja, da gibt es sowas wie Spinnen, Webcrawler. Die spinnen sich dann ihren Weg durchs Internet, ne, und gucken mal hier, ah, hat sich da was verändert? Nö, dann gehen wir mal weiter. Nicht? Und dann laufen die durchs Internet, ziehen da ihre Fäden und versuchen Informationen, die sie gefunden haben, dann entsprechend abzulegen in Datenstrukturen, die wir uns gleich mal anschauen müssen. Ne, das ist eine relativ, langweilige Angelegenheit. Diese Spinnen, die haben keine großartige Intelligenz, die sollen halt sich schnell durchs Internet bewegen, sollen nicht verloren gehen, sollen systematisch das gesamte Internet, es gibt nicht nur eine Spinne, sondern viele Spinnen, die eine Suchmaschine absetzt, sollen das Internet oder das Abbild des Internets aktuell halten. wo die Intelligenz sitzt. Das ist die Relevanz der Webseiten für mögliche Suchbegriffe. Relevanz, Bewertung, Qualität. So, Datenstrukturen. Also wir schauen uns erstmal das, will nicht sagen Uninteressante, das ist definitiv nicht uninteressant, aber das eher Konventionelle an. Ja? So, Datenstrukturen. Was macht man? Naja, da hat man zwei Datenstrukturen. Das ist zum einen der Index. Und in dem Index würde eine Spinne, ein Webcrawler, dann nichts anderes machen, als für jede Website, W ablegen, Information zu W. Und was haben wir da an wesentlichen Punkten? Naja, da haben wir natürlich die Frage, was ist die Adresse von dem W und der Inhalt? Ja, das ist eine weitere ziemlich dumme Angelegenheit, aber gut, Adresse und Inhalt. So, zweiter Aspekt, und das ist noch sehr viel, das ist eine Inhaltsanalyse und das ist durchaus nicht dumm, aber wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen, dass das auch durchaus nicht clever ist. Extrem clever, ja, durchaus Schwächen bietet, Inhaltsanalyse. Man schaut sich an, was wird denn von der Website tatsächlich präsentiert. So, und dann gucke ich mir die Hyperlink-Struktur an. Welche Zeiger bekomme ich denn, bekommt die Webseite? Oder besser gesagt, welche Zeiger, das kann ich ja, wenn ich als Crawler die Seite gerade angetroffen habe, nicht sagen, sondern ich schaue mir an, welche Seiten werden auf meiner gerade besuchten Webseite denn referenziert. Ja? Dann schaue ich mir also die Hyperlink-Struktur an. So. Das ist der Index. Und jetzt kommen wir zu dem, und hier sollte ich vielleicht auch kurz drauf eingehen, man versucht die Hyperlinks dann auch sogar noch in ihrer, das ist eine erste Form der Relevanzmessung, man versucht die Hyperlinks in ihrer Wichtigkeit zu bewerten. Zum Beispiel, wenn ein Suchbegriff später auftaucht, wäre es natürlich super, wenn in dem Hyperlink ein Titel vergeben ist, in dem der Suchbegriff auftaucht. Dann würde die Webseite im Wesentlichen sagen, bitteschön, wenn du jetzt nach diesem Suchbegriff suchst, dann habe ich was zu sagen. Ja? Und zwar über diese eine Seite, auf die ich zeige. Aber da müssen wir gleich noch etwas dazu vernehmen. Das ist eine sehr gefährliche Methode. So, und jetzt reden wir hier über die grundsätzliche Bedeutung. Ja? Das ist der invertierte Index. Und was ist die Situation an der Stelle? Naja, da habe ich einen Suchbegriff und möchte mir für diesen Suchbegriff was ausrechnen. Wir kommen zum Herz der Suchmaschine. Ich möchte mir für den Suchbegriff eine Liste von Websites ausrechnen lassen. Und diese Liste, bitteschön, die hat eine erste Webseite und das ist die nach Ansicht der Suchmaschine qualitativ hochwertigste Seite. Liste von Websites zum Suchbegriff. Nicht? Und das Herz ist wirklich die Frage, wie zum Teufel kriege ich diesen invertierten Index hin? Und insbesondere, wie kriege ich diese Liste hin? Ja? Okay. Wie bestimmt man, hier wird von der grundsätzlichen Bedeutung einer Webseite gesprochen. Diese grundsätzliche Bedeutung, das wäre eine reelle Zahl und dann würde ich die Liste so bestimmen, dass ich halt die Websites nach ihrer grundsätzlichen Bedeutung sortieren würde. Ja? Reelle Zahlen würden dann die grundsätzliche Bedeutung messen. Aber was zum Teufel soll das sein? Und das Erstaunliche ist, die Antwort kann so einfach sein und das werden wir uns gleich erarbeiten. Kommen zum PageRank. So, und das ist der Ansatz des Peer Reviews. Und der Ansatz des Peer Reviews, der sagt, bitteschön, macht euch das Leben nicht schwer. Es ist doch alles ganz, ganz einfach. Wenn ich jetzt eine Webseite habe und soll die Bedeutung dieser Webseite feststellen, dann kehre ich mich erstmal einen feuchten Lehm darum, das ist ganz merkwürdig, ja? Dann kehre ich mich erstmal einen feuchten Lehm darum, Bedeutung für welchen Suchbegriff? Es ist mir sowas von piepegal. Ist mir völlig Schnurz. Da kann man sich natürlich fragen, Entschuldigung, Suchmaschine, was sollst du denn machen? Du hast doch einen Suchbegriff und für diesen Suchbegriff sollst du doch tatsächlich die besten Seiten finden. Sagt die Suchmaschine, nö, interessiert mich nicht, was du da Nutzer eintippst. Völlig Schnurz, was du da eintippst. Was mich interessiert, als Suchmaschine, das sind die besten Seiten. Und wenn ich dann bei einem Suchbegriff auf einmal gesagt bekomme, da hat es eine richtig wichtige Seite. Und auf dieser richtig wichtigen Seite treffen viele Hyperlinks ein, die gerade sagen, diese Webseite, die so wichtig ist, hat viel Information, dann kann ich Suchmaschine sagen, oh, das passt. Ja, und so gehen tatsächlich in vielen Fällen die Suchmaschinen vor. So, Peer Review. Ja, dieser Begriff, der wird genau, der ist gegriffen aus der Bewertung von Publikationen. Peers, das sind Gleichrangige. Ja? Gleichrangige bewerten Sie. Und wenn Sie natürlich in der Bewertung Ihrer Peers gut abschneiden, dann denke ich mal, werden Sie dann auch was wert sein. Und was heißt es, gut abzuschneiden? Das ist jetzt wichtig. Ja? Nicht? Und Sie sehen an dieser Diskussion, das ist jetzt allgemein, was wir machen. Das ist nicht nur auf Suchmaschinen, auf Webseiten beschränkt. Ja? Das ist für die Bewertung Publikationen oder wie auch immer von Qualität zu benutzen. Also, wenn eine Webseite das ist die Grundidee dieses Ansatzes Peer Review, wenn eine Webseite einen Link auf Webseite J enthält, dann geht man davon aus, das I meint, was passiert? I sagt, jo, dann schicke ich doch mal, hier bin ich, an den Link auf J. Dann gehen wir davon aus, und wir, das ist Peer Review, dann gehen wir davon aus, das I meint, dass das J tatsächlich was Vernünftiges ist. Weil I würde sich doch um Gottes Willen nicht blamieren, einen Link zu setzen auf eine völlig idiotische Seite. Davon geht man aus. Hoffentlich stimmt diese Philosophie. Was man also bei diesem Peer-Review-Ansatz sagt, mich interessieren Inhalte nicht. Mich interessiert die Linkstruktur. Ja, das ist wirklich, worauf es bei diesem Ansatz ankommt. Was ist der Webgraph? Da wird jetzt in Folge sehr häufig die Rede sein. Ja, der Webgraph, der ist nichts anderes, als dass wir halt die Knoten haben als Websites und dass wir einen Link setzen von einer, schreiben wir das mal gerade doch als Bild auf, Webgraph, wichtiger Begriff, habe ich einen Graphen, der ist riesig groß. Ja, wir haben bis zu einer Billion von Knoten, das Viech, das passt kaum in den Speicher rein. Ja? So, da haben wir dann die Knoten, das sind die Websites oder die Webseiten, wie immer ihre Modellierung ausschaut. Dann habe ich auch hier eine andere Webseite, sage mal die Webseite J und dann habe ich hier die Webseite I. Und wenn ich dann einen Link setze, einen gerichteten Link setze, dann heißt das, die Webseite I referenziert die Webseite J auf ihrer Seite. Ja? Okay, das ist der Webgraph. Ja? Und wir interessieren, die Suchmaschine sagt im Wesentlichen, was ich wissen will, ist die Struktur von diesem Graphen. Und das möchte ich auswerten. Gut. So, jetzt ein bisschen Notation für das Folgende. Der Webgraph, der bekommt den Namen sinnigerweise Web. Und wir nehmen an, dass die Knotenmenge tatsächlich die aus den Zahlen von 1 bis n besteht. Ja? Das ist völlig Schnurz, was die Knotenmenge ist. Uns interessiert der Name einer Webseite ist sowas von egal. Ja? Uns interessiert die Verbindungsstruktur des Webgraphen. So, was ich wissen möchte, und da erinnern wir uns jetzt auch dran, das ist der Ausgrad AI, Ausgrad des Webgraphen. Wie viele Referenzen hat denn das I? Ja? Hat es eine Referenz, AI gleich 1, oder hat es tatsächlich mehrere Referenzen? In diesem Beispiel wäre also das AI gleich 4. So, und ein weiterer Begriff, der wichtig für uns ist, das sind die Vorgänger im Webgraphen, für Vorgänger im Webgraphen, Vorgänger der Seite J. Und was sind das für Webseiten? Das sind Webseiten I, die tatsächlich das J referenzieren. Ne? Also kein schwieriger Begriff, das ist etwas sehr Natürliches, aber möchte ich mich daran erinnern, das ist die Vorgängermenge. Bezug ist der Webgraph vom Knoten I oder J. Erinnern wir uns daran, dass es halt alle aus allen Knoten I besteht, mit der Eigenschaft, dass das I einen Hyperlink auf die Seite J schickt. Also Webgraph wichtig, das AI und die Vorgängermenge wichtig für uns. So, jetzt wird es interessant. Ich habe das schon ein paar Mal versucht zu sagen. Wissen Sie, dass wenn Sie in der in Vorlesungen sitzen, es gibt einige sehr wichtige Vorlesungen und oder hoffentlich sind alle Vorlesungen sehr wichtig, wollen wir mal hoffen. Ne? Aber in jeder Vorlesung hat es dann so ein, zwei Minuten, die sind noch ein bisschen wichtiger als die anderen Minuten. Und diese Minute für diese Folie, das ist so richtig wichtig. Ja? Da kommt nämlich die Intuition beim Entwurf vom PageRank raus. Also, was möchten wir machen? Wir möchten sagen, bitteschön, ich möchte messen die grundlegende Bedeutung der Webseite I. Und ich möchte sagen, die grundlegende Bedeutung ist eine reelle Zahl, und zwar ist das die PRI-Zahl, PageRank von I. Und was soll das PRI machen? Ja, das soll das Renommee, die Wichtigkeit, die grundlegende Bedeutung der Webseite I messen. Ist doch ganz einfach. Und wann sollte das PRI groß sein? Tja. So, und jetzt bitteschön, erfinden Sie den PageRank. Sollte groß sein, wenn genügend viele Webseiten auf I zeigen. Nein! Wenn genügend viele Webseiten mit großem PageRank, wenn genügend viele Webseiten mit großem Renommee auf I zeigen, dann sollte es groß sein. Das ist der wichtige Punkt. So, und jetzt, wie sollen wir das definieren? Wie sollen wir das definieren? Also, PageRank von J oder PageRank von I, wie auch immer, machen wir das PageRank von J. Möchte ich definieren. Stellen Sie sich vor, wir haben die PageRanks von den anderen schon bestimmt. Von allen anderen Seiten haben wir schon bestimmt. Bis auf den PageRank von J. Wissen Sie, der allererste Reflex ist, schon mal Baron von Münchhausen gelesen? Der hat sich aus den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen. Das ist eine tolle Geschichte, der reitet doch auf Kanonenkugeln. Aber bitteschön, was du hier machen willst, ist sowas von Münchhausen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du versuchst im Wesentlichen den PageRank zu erklären mit Hilfe des PageRanks. Ne? Wann sollte der PageRank von I groß sein? Wenn genügend viele Webseiten J mit großem PRJ auf dich zeigen. Ja, und was habe ich gelernt? Wissen Sie, warum Sie die Lenardi machen? Das wissen Sie alle, gell? Wissen Sie, warum Sie Lenardi machen? Warum Sie an der Veranstaltung Lenardi teilnehmen? Zum Beispiel wegen Gleichungssystemen. Weil das ist eine Form von Baron Münchhausen. Die funktioniert. So, und jetzt wird gesagt, da, bitteschön, ist doch alles schon klar. Was willst du denn? Du willst doch sagen, bitteschön, wenn viele Webseiten mit großem PageRank auf das I zeigen, beziehungsweise ich sollte das mal umstellen, ja, Sie ersetzen bitte hier das I durch das J. Wann sollte PRJ groß sein? Wenn viele Webseiten I mit großem PageRank auf J zeigen. Und dann wird gemäß Ihnen gesagt, ja, dann guck dir doch die Vorgänger von dem J an. Guck sie dir an, das sind die Vorgänger I. Wenn die jetzt einen großen PageRank haben, ja, dann sollte auch dein PageRank groß sein. Das ist Baron von Münchhausen, so wie er leibt und lebt. Bloß die lineare Algebra hilft ihnen, den Baron von Münchhausen tatsächlich real zu machen, ihn umzusetzen. Was steckt hinter dem PageRank? Lineare Algebra. Nicht mehr, nicht weniger. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Schauen Sie mal sich diesen Mist hier an. Da haben wir 4 Seiten. Auch und 1 mag 2 und referenziert 2, ne, haben wir einen Link runter. 1 mag 3, oh, die mögen sich alle richtig, richtig dolle. Bloß 3 ist so ein bisschen hirntot. 3 sagt, ja, ich mag euch, 2. Und ich mag dich auch, 1. Aber so ein bisschen habe ich auch den Vierer lieb. Und was passiert? Ne, die ersten 3, die stärken sich. Was sollte passieren? Nicht, wir haben da diese Definition des PageRanks. Der Vierer. Der gibt nichts ab von dem Renommee, was er bekommen hat. Nichts gibt der Schweinekerl ab. Aber auch rein gar nichts. Der zieht das ganze Renommee, was sich 1, 2 und 3 erarbeitet haben. Der zieht das ganze Renommee aus 1, 2 und 3 und behält es. Naja, und das führt dann darauf, dass wenn Sie dieses Gleichungssystem dann versuchen zu lösen, Sie im Wesentlichen gesagt bekommen, ja, ist alles Null. Ja, und das ist jetzt nicht so extrem clever. Das ist ganz und gar nicht clever. Nicht? Weil das wird jetzt, ne, dieser Idiot, der saugt das ganze System leer. Ne? Aber es ist halt so, schöne Idee, ne? Jeder, gucken Sie mal, das ist doch richtig toll, habe ich gar nicht hinreichend, ich habe es überhaupt nicht betont. Was macht denn die Webseite I? Die Webseite I hat wie viele Links? AI-Links. So, und was ist denn PRI von AI? Die Webseite I ist sehr unparteiisch. Sie gibt halt allen Links auf ihrer Seite die gleiche Bedeutung. Und die Bedeutung ist PRI durch AI. Ja, das Renommee wird anteilig, wird fair verteilt. Nicht? Und dann gibt es halt diese idiotische Situation, dass es dann Webseiten gibt, die dann, auch wenn sie nur kümmerlich sind, es gibt hier eine einzige Webseite, die einen Link auf den Vierer absetzt, die kümmerlich sind, das ganze Netz leer saugen. Ja, also bitteschön, das ist eine denke ich mal, intuitiv gesehen richtig toller Ansatz. Webseiten, das Renommee, was sie sich erarbeitet haben, geben das fair auf alle Links ab, die von ihnen ausgehen. Ist wirklich interessanter Ansatz, aber funktioniert nicht. Aber können wir vielleicht retten. Ja?
Was passiert denn bei Rekursion? Weil zum Beispiel bei 1 hängt ja der PageRank von 3 ab, aber bei 3 wiederum von 1. Also, da würde die Summe ja quasi unendlich werden.
Sie müssen sich das, wir machen das mal anders. Ja? Wir schreiben mal das Gleichungssystem auf. Ja? So, wie es hier steht. So, und dann haben wir was? Dann haben wir den PageRank von 1. Was ist der PageRank von 1? J ist gleich 1, dann müssen wir uns angucken, wer schickt Links auf das 1, das ist die 2 und die 3. So, und dann gucken wir uns die 2 an und gucken wir uns PageRank die 3 an. So, und die 2 und die 3 schicken Links. Wie viele Links schickt denn die 2? Ah, die schickt 2 Links. Sie gibt es gleichmäßig ihr Renommee ab. Das heißt, die Hälfte landet dann beim Knoten 1. Und dann habe ich natürlich bei dem PageRank von 3 zu beachten, der 3er, der ist ein bisschen geschwätzig, nicht? Weil der schickt Links zu 1, zu 2 und zu 4. Dann habe ich hier einen PageRank von 3, den ich dritteln muss. 3 Links gehen raus. So, und jetzt schreibe ich weiter auf, PageRank von 2. Nicht? Und der PageRank von 2, da muss ich betrachten den PageRank von 1 und den PageRank von 3. Der 3er ist, wie gesagt, geschwätzig. Der PageRank von 1 gibt nur 2 Links aus. Dann bin ich beim PageRank von 3. PageRank von 3 kann ich kontrollieren, wenn ich die PageRanks von 1 und 2 kenne. Der 1er, der hat nur 2 Links, das ist wenig. Der PageRank von 2, der 2er, der hat auch nur 2 Links und dann sind wir hier. So, und dann haben wir letztlich noch den PageRank von 4 und der sagt, bitteschön, lass den Rubel mal rollen. Ja? Dann haben wir einen PageRank von 1, tritt nicht auf, aber PageRank von 3 und der Rubel rollt, dann haben wir diese Situation. So, und wenn Sie sich jetzt, das ist unsere Definition, unser erstmaliger Versuch einer Definition der Relevanz, wenn Sie sich dieses Gleichungssystem anschauen, ja, dann werden Sie sehen, dass tatsächlich nur die Nullerlösung möglich ist. Ja? Das Gleichungssystem hat eine Matrix, die nicht singulär ist. Habe ich die Frage beantwortet? Ja, also wenn wir lineare Algebra, wenn wir Gleichungssysteme denken, dann müssen wir uns keine Sorgen mehr machen um irgendwelche Abhängigkeiten, dass die 1 halt abhängt von 2, die 2 aber wieder von 1. Das ist uns vollkommen schnurz. Ne? Das ist das Schöne. Das ist wirklich auch einer der intuitiven Gründe, warum die lineare Algebra so wichtig ist. Ja? Weil diese Wechselbeziehungen, wenn sie linear sind, das ist das Schöne, diese Wechselbeziehungen, die kann man beherrschen. Ja? So, also, das System ist kaputt. Ich möchte es trotzdem retten. Was macht man? Man versucht einfach zu sagen, ja, dann massakrieren wir den Webgrafen. Und massakrieren des Webgrafen würde bedeuten, in erster Option, dass ich einfach jede Senke verdonnere, völlig bedeutungslos zu werden. Statt alles Renommee einzusacken, erklären wir jede Webseite, die eine Senke ist und kein Renommee abgeben will, wird per Definition durch Google zu einem Spender. Diese Webseite gibt an alle anderen Webseiten weiter. Wir modifizieren den Webgraph. Oder wir löschen rekursiv alle Senken, bis ein Graph ohne Senken übrig bleibt. Ja? Was wir tatsächlich machen, ist, in gewisser Weise wählen wir die erste Option. Welche Option auch immer ausgeführt wird, wir haben jetzt keine Senken mehr. Und schauen Sie mal, das mit den nicht vorhandenen Senken, das ist doch auch eine richtig super Geschichte. Weil, wenn das AI gleich 0 ist, dann haben wir doch eine Senke. Dann ist doch dieses Schema gar nicht definiert. Dieses Schema hat von vornherein gesagt, ich bin gut, ich bin eine interessante Idee, aber bitte, ich bin korrekturbedürftig, weil das ist ja zum Beispiel gar nicht definiert für AI gleich 0. Und da muss irgendwo was kaputt sein. Und da sagen wir, ja, versuchen wir es mal so. So, und dann passiert das. Haben Sie eine Senke? Nö. Was passiert? Die beiden Schlawiner, 4 und 5, simulieren eine Senke. Ja, die ziehen den ganzen Saft aus 1, 2 und 3 und zirkulieren ihn dann. Sie setzen wieder das Gleichungssystem auf. Was sollte rauskommen? Was sollte rauskommen? Wollen das Gleichungssystem nicht lösen, aber was sollte rauskommen? Bedeutung von 1, 2 und 3, ja, die werden leer gesaugt. Keine Bedeutung, 0. Bedeutung von 4 im Vergleich zu 5, völlig identisch. Was rauskommt ist, bitteschön, 1, 2 und 3 sind leer gesaugt und 4 und 5 haben dasselbe Renommee. Und das ist natürlich, ja, jetzt die Frage, ist das jetzt vernünftig, könnte man sagen, ja. Aber ja, der Nachgeschmack bleibt, ja, aber wenn doch diese drei Seiten, die geben zwar, weil der Dreier so idiotisch ist, ein Votum für den Vierer ab, aber das tut doch nur der eine Knoten, ja. Kann man nicht, das scheint keine Reparatur gewesen zu sein, was wir gerade ausgeführt haben. Ein erster Schritt in der Reparatur, aber noch nicht wirklich die finale Reparatur. Wie die finale Reparatur abläuft, das werden wir dann am Dienstag sehen. Worauf ich jetzt nur kurz eingehen möchte, das ist die Sache, dass wir tatsächlich natürlich auch Probleme mit diesem Ansatz haben. Und dann gibt es ein Problem, das sind die Linkfarmen. Linkfarmen, das sind Rechner, die eigene Webseiten hosten, ja, und sich diese Webseiten, die sind nur dafür gebaut, eine andere Webseite zu stärken, Referenzen auf diese andere Webseite zu geben. So, und da sehen Sie, berücksichtigen Suchmaschinen nicht nur die Anzahl der Links, sondern auch deren Qualität. Ja, bei Google zum Beispiel durch den PageRank berechnet. Worauf ich hinaus will, dass der Google PageRank-Ansatz tatsächlich weit über das Messen der Anzahl hinausgeht, sondern die Qualität mit ins Boot nimmt. Ja? Linkfarmen sind nicht so sehr gefährlich, trotzdem macht Google sich immer noch Gedanken und wenn es sieht, dass eine Linkfarm entstanden ist, dann geht es brutal gegen diese Linkfarm vor. Brutal in dem Sinne, ja, ihr werdet halt disqualifiziert, fertig aus. Und Google kennt auch genügend Deep Learning, ist da maßgeblich mit beteiligt, um zu sehen, wann sich solche Strukturen bilden. So, aber nicht alles ist Gold, was glänzt. Es gibt die sogenannten Google-Bomben. Hier wird ausgenutzt, dass tatsächlich, und das ist an sich ja auch sinnvoll, gesagt wird, bitteschön, wenn du einen Link setzt, einen Hyperlink von der Seite I auf die Seite J und du in deiner Unterschrift für den Link benutzt einen Begriff, dann heißt das doch, dass diese Webseite, die den Link absetzt, der Überzeugung ist, dass dieser Suchbegriff, der in der Unterschrift vorkommt, ein Qualitätsmerkmal der referenzierten Seite ist. Und diese Google-Bomben führen dann dazu, dass Seiten, die man ins Lächerliche ziehen will, ins Lächerliche gezogen werden können. Indem man nämlich Links auf eine Webseite setzt und die mit einer Unterschrift versieht, die lächerlich machend ist. Aber das jetzt nicht nur an einer Stelle, sondern häufig. Was passiert? Die erste Google-Bombe, die tauchte, ne, so etwas wird Google-Bombe genannt, tauchte in 2000 auf. More evil than Satan himself. Microsoft. George W. Bush, das zweite Auftreten. Da haben sich Gegner abgesprochen und haben das Wort Miserable Failure als Unterschrift für Link auf die Webseite genommen. Ja? Was muss Google machen? Ich meine, wenn Sie Suchmaschinenhersteller sind, dann hat das erfolgreicher Suchmaschinenhersteller, hat das natürlich die Konsequenz, Sie verdienen richtig gut, ja? über Werbegelder. Ja? Richtig, richtig gut. Aber Sie müssen sich auch um all diesen Unfug kümmern. Das heißt, Sie müssen dann tatsächlich diese Webseiten, die dann halt die Miserable Failure Links abgesetzt haben, alle wieder entschärfen. Ja, sowas wie eine Polizei, eine Internetpolizei ist dann ebenfalls zu spielen. Also, möchte sagen, das ganze Problem ist nicht wirklich trivial. Wir haben bisher, denke ich mal, eine vernünftige Idee erreicht mit unserer Ausnutzung des Peer Reviews. Aber so ganz durch sind wir auch noch nicht und man muss tatsächlich dann auch noch solche Google-Bomben als eine potenzielle Gefahr für Suchmaschinen sehen. So, wir sind bei dem aktuellen Blatt. Wir sind in der ersten Aufgabe und hoffentlich macht das so ein bisschen Spaß. Es sind drei Labyrinthe vorgegeben. Und das Problem ist, dass wir diese Labyrinthe traversieren wollen. Und zwar beginnend von diesem Eingang in Rot gezeichnet, diesem beziehungsweise diesem Eingang. So, wenn Sie jetzt das Labyrinth durchlaufen, wie Sie das durchlaufen, da kommen wir gleich zu, dann können Sie das Bisasam, das Dicta oder ich mag den Radfratz. Glutexo ist mir überhaupt nicht klar. Ach so, Glut. Das ist ein Feuerspeiender, oder? Das Knuddelluft ist mir klar. Enton, der sieht tatsächlich so schwach aus wie eine Ente. Das ist auch eine Ente. Sie können die einsammeln. Ja? So, nach welchem Rezept durchlaufen Sie das Labyrinth? Sie durchlaufen das Labyrinth nach der linken Handregel. Das heißt, Sie laufen an der Seite entlang, ja? Immer schön die Hand an der Wand. Ja? Immer schön die Hand an der Wand. Ups! Und dann geht es immer schön die Hand an der Wand. Ja, da passe ich jetzt nicht mehr durch, aber immer schön die linke Handregel benutzen. Und sollen dann schauen, ob sie tatsächlich durch das ganze Labyrinth kommen. Also, bitteschön. Die linke Handregel, berühre mit der linken Hand die Wand und halte dann beim Durchlaufen ständigen Kontakt. Wenn Sie in einem Graphen sitzen und Sie würden die linke Handregel benutzen, völliger Blödsinn. Wenn Sie in einem Baum sitzen und Sie benutzen die linke Handregel, können Sie tatsächlich zeigen, dass alle Knoten besucht werden. Das ist erstaunlich. Ja? Wenn Sie in einem Graph sitzen, wie würden Sie vorgehen, um auf dem Knoten, beginnend mit dem Knoten, auf dem Sie sitzen, alle anderen Knoten zu besuchen und nicht verloren zu gehen, in eine Endlosschleife geraten? Graphen haben Schleifen, am Kreise. Ja, Sie nehmen sich schon einmal Farbe mit, ne, und dann wird gepinselt. Wenn Sie irgendwo an einem Knoten angekommen sind, dann würden Sie Kante, auf der Sie gerade gekommen sind, pinseln. Bin gerade da gewesen. Ja? Und auf diese Art und Weise laufen Sie nie irgendwo hin, wo Sie tatsächlich schon mal gewesen sind. Sie pinseln wie ein Weltmeister, schlören die ganze Zeit den Farbeimer mit sich rum, ist nicht besonders clever, aber das macht man halt so. Ja? Das geht nicht besser. Bei Bäumen ein ganz, ganz anderes Spiel. Sie brauchen nur zu wissen, in welcher Richtung Sie eine Kante, eine ungerichtete Kante durchlaufen haben. Und das ist genau die linke Handregel. Das zeige ich Ihnen jetzt mal an. Ja, das zeige ich Ihnen exemplarisch. Also was ist denn überhaupt der Teil A? Der Teil A sagt, bitteschön, schauen, wenn man die drei Labyrinthe jeweils mit der linken Handregel traversiert, schauen, was eingesammelt wird. Ja? Und dann in Teil B, welche der drei Labyrinthe entsprechen Bäumen? Will die Frage zuerst aufgreifen, hier in Römisch 2. Was heißt denn das überhaupt, dass einem Labyrinth ein Baum entspricht? Was ist denn der Graf oder der Baum, der einem Labyrinth entspricht? Dann machen wir das mal so. Dass ich mir einen Teil des Labyrinths herausgreife und dass ich annehme, dass wir gerade, wir sprechen, dass wir gerade an diesem Knoten angekommen sind, und zwar von oben. Quatsch, von unten will ich das. So. Was entspricht? Gut. Hier erstmal nichts von oben, nichts von unten. Ich habe vier Gitterpunkte und ich habe Teile des Labyrinths gezeichnet. Ja? Also im Wesentlichen müssen Sie sich vorstellen, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich habe hier eine Reihe von Sternen gemalt, hier unten in dieser ersten Zeile, um anzudeuten, dass das Gitterpunkte sind. Ja? Und dann würde ich was machen? Dann würde ich sagen, hier Stern 1, 2, 3 und 4, dann würde ich was machen? Dann würde ich sagen, Stern 1, Stern 2, Stern 3 und Stern 4, wie auch Stern 1, das sind Knoten in meinem Graphen. Und benachbarte Knoten, benachbarte Sterne werden durch eine ungerichtete Kante verbunden. So, und wo habe ich dann noch weitere Nachbarschaften? Hier. Möglicherweise, das ist ja nur ein Ausschnitt, hat es dann weitere Nachbarn von Stern 1, Stern 2 und Stern 4, aber Stern 3 hat nur diese drei Nachbarn links, rechts und unten. So, jetzt kommen wir zur linken Handregel. Was ich zeigen möchte, ist ein Labyrinth. Das einem Baum entspricht. Und das ist hier das Wesentliche. Baum, Baum, Baum. Das Baum entspricht, wird von der linken Handregel, und das ist die LHS, LHR, vollständig durchlaufen. Also wie verlangt, vollständig durchlaufen. So, und jetzt gehe ich und schaue mir das, das ist die Behauptung, und jetzt gebe ich Ihnen den Beweis an. Kann ich in 2-3 Minuten machen. Ich mache es aber beispielhaft, ja. So, und dann gehe ich mal davon aus, dass wir uns auf diesen Ausschnitt konzentrieren, und dann gehe ich davon aus, dass wir tatsächlich Stern 1 von unten besuchen. Linke Handregel. Was heißt das? Wir haben tatsächlich die ganze Zeit die Hand hier gehabt, ja, an der Seite. Was wird danach mit der linken Handregel passieren? Sie laufen hier weiter, richtig? Und weiter? Keine Ahnung. Interessiert mich das? Ja, natürlich interessiert mich das. Aber strukturell muss ich da gar nichts drüber wissen. Ich nehme einfach rekursiv an, induktiv an, die linke Handregel wird diesen Teilbaum, den zugehörigen Teilbaum, vollständig durchlaufen. Das kann ich, weil das ist meine Induktionsannahme, das ist jetzt hier ein Teilbaum. Dann komme ich, dann laufe ich jetzt weiter in diese Richtung. Das heißt, was passiert nach Annahme? Das funktioniert. Du bist ja hier im Teilbaum. Der ist ja kleiner. Wir reden hier Bäume, Teilbäume. Wie, du hast hier dein Labyrinth und bitteschön, das Labyrinth entspricht diesem Baum und du bist jetzt irgendwo an einer Stelle. Nehmen wir mal an, das ist diese hier. Da bist du von oben gekommen. So, und dann nimmst du tatsächlich die erste Option, die linke Option wahr und rutscht in einen Teilbaum. Und der hat einen Knoten weniger. Nämlich der da ist nicht drin. Ja, und dann passiert das genauso, wie wir das erhoffen nach Induktionsannahme. Wir werden erfolgreich zurückkommen. Machen wir das mal andersherum. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie kommen erfolgreich zurück. Wenn Sie zurückkommen mit der linken Handregel, dann ist die linke Hand hier. Das ist dieselbe Kante. Einmal von rechts nach links, dieselbe ungerichtete Kante. Einmal von rechts nach links und dann von links nach rechts durchlaufen. Und wie geht es weiter mit der rechten Handregel? Ach nee. Mit der linken Handregel, ja, Sie laufen, ja, linke Hand an der Wand, Sie laufen halt weiter. Wo sind Sie? Ja, jetzt sind Sie natürlich in einem anderen Teilbaum. Das ist aber ein Teilbaum, der ist kleiner. Die linke Handregel, die wird sich da so verhalten, wie die Induktionsannahme das garantiert. Die sagt, da kommst du wieder raus. Ja, wie komme ich denn da raus? Die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, wenn Sie so angeschlichen kommen. Ah, prima. Linke Hand ist jetzt an dieser Wand. Dann muss ich zurückgehen. Und damit haben wir den Induktionsschritt gemacht. Und das ist alles, was zur linken Handregel zu sagen ist. Was hilft das jetzt in dieser Aufgabe? Also römisch 1 zu lösen, ich denke, Sie können Labyrinthe lösen. Ja, mit der linken Handregel, das ist natürlich hier die, der Sinn und Zweck der Aufgabe. Schauen Sie mal, ob das, was wir gerade gemacht haben, linke Handregel traversiert für Bäume den gesamten Baum, ob Ihnen das weiterhilft, um zu sagen, wer denn hier einem Baum entspricht und wer nicht. Sie wollen natürlich nicht, dass Sie die Graphen aufschreiben, um Gottes Willen die Bäume auf, potenziellen Bäume aufschreiben. Gottes Willen nicht, das sind Riesenviecher. Ja? Sie müssen schauen, wo Sie denn einen Verstoß gegen die Baumeigenschaft sehen. So, und dann haben wir, komm, gut. Dann haben wir noch drei weitere Teilfragen. Der dreidimensionale Hyperwürfel, ist der planar? Was ist denn der dreidimensionale Hyperwürfel? Das ist 001, dann machen wir mal die horizontale Richtung des Letzten. Dann das hier wäre die, die vertikalen Verbindungen, das ist die zweite Dimension, dann sind wir hier bei 0, 1, 1. So, und dann haben wir Verbindungen, die uns bringen wohin. Das ist jetzt die dritte Dimension nach 1, 0, 0 und hier nach 1, 0, 1 und hier nach dritte Dimension, die ich zeichne ein bisschen länger. Das ist 1, 1, 0 und du bist die 1, 1, 1 und dann sind wir wieder in der ersten Dimension, in der ersten Dimension, in der Wups, das ist ganz schief, in der zweiten Dimension und auch du bist schief, zwangsläufig, ebenfalls in der zweiten Dimension. Und wie man sieht, der dreidimensionale Würfel ist offensichtlich nicht planar. Nicht? Das ist eine ganz einfache Aufgabe. So. Für jeden ungerichteten Graphen gilt, wenn der Graf genau einen Spannbaum gibt. Bitte? Nicht über die Aufgaben reden.
Nein, nur eine Wortfrage.
Ja.
Ich dachte, Hyperwürfel haben mehr als drei Dimensionen.
Nee, das ist hier der Hyperwürfel W3. Die 3 gibt an die Dimension. Ja, der Hyperwürfel W2, das ist dieser Kollege. Das ist W3. Und hier haben wir den W2 und der Kollege hier sagt 0,1. Du bist W1, sorry. Nicht? Und W2, das wäre dann der zweidimensionale Würfel 0,0, 1,1, 0,1, 1,0. W4 und so weiter hoch. Aber wir schauen uns nur den W3 an. Für jeden ungerichteten Graphen gilt, wenn G genau einen Spannbaum besitzt, dann ist G ein Baum. Tja, wenn die Welt schön wäre, dann würde sowas passieren. Aber so naiv sind wir natürlich nicht. Jeder gerichtete azyklische Graph. Was ist ein azyklischer Graph? Das ist ein Graph, gerichteter Graph, gerichteter Graph. Nicht ungerichtet, gerichteter Graph, ohne Kreise. So, darfst du eine Kante haben vom ersten zum letzten? Aber klar doch, wenn wir hier tatsächlich die Richtungen der Kanten vergessen würden, hätten wir Kreise. Aber die Richtungen der Kanten vergessen wir nicht. Das ist ein gerichteter, azyklisch heißt frei von Zyklen. Ja? Azyklischer Graph, Definition 523 nachschauen im Skript. So, und die Aussage ist, wenn Sie einen azyklischen Graph, man nennt die auch DAGs, Directed Acyclic Graph. Wenn Sie einen DAG haben, dann ist die Aussage, dann hat es immer eine Quelle. Was ist denn eine Quelle? Eine Quelle ist ein Knoten, da geht nichts rein, sondern da geht nur was raus. Ja, auch das wäre sehr schön, ne? Sehr naiv. Was ist benötigt? Eine kurze Begründung. Das heißt, Sie müssen keine Beweise abliefern, sondern Sie sollten versuchen, aber die intuitive Idee, die Sie haben und die Sie zu der Antwort veranlasst haben, diese intuitive Idee aufzuschreiben. Ja? Kann sein, dass ich hier einiges, was ich über die letzten drei Fragen kommentiert habe, völliger Unfug ist. Vielleicht auch nicht. Haben wir Fragen zur ersten Aufgabe? Die zweite. Syntax- und Rekursionsbäume. Ich weiß nicht, ob ich da viel zu sagen muss. Syntaxbaum für diese aussagenlogische Formel aufschreiben. Ich denke mal, ne, da haben wir im Kopf, was Syntaxbäume sind. Syntaxbaum soll dem Rechner sagen, wie die Formel ausschaut. Und da bilden wir mit dem Syntaxbaum die Rekursion in der Definition von aussagenlogischen Formeln nach. Über dieses Programm mit anderem Namen haben wir schon geredet. Ein rekursives Programm zur Berechnung der Fibonacci-Zahlen. Und die Frage ist, wie sieht denn der Rekursionsbaum? Nicht? Dieses Konzept haben wir uns am Dienstag in der Vorlesung angeschaut, und zwar für die Türme von Hanoi. Das Konzept haben wir uns an der Rekursionsbäume an der Stelle der Türme von Hanoi angeschaut und haben gesehen, dass der Rekursionsbaum, der war richtig süß und niedlich. Ja, das war ein vollständiger Binärbaum. Ist der süß und niedlich? Was heißt süß? Voller Binärbaum. Was ist ein voller Binärbaum? Das heißt, jeder innere Knoten, der kein Blatt ist also, hat genau zwei Kinder. Nicht ein Kind, nicht null Kind. Ach, wenn er null Kind hat, ist er ein Blatt, das ist okay. Ja? Nicht ein Kind, sondern er hat genau zwei. Dann ist er ein voller. Ein vollständiger, das ist halt ein voller Binärbaum und alle Blätter haben dieselbe Tiefe. Schreiben Sie den Rekursionsbaum auf für Argument 5. So, und Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist, nochmal genau zu verstehen, welch einen Unfug dieses grässliche Programm macht. Ja? Äußerst, elegant, aber völlig durch den Wind. Ja? Es wird nämlich gesagt, bitte zeigen Sie, dass ein Aufruf von Fibo naiv für N genau FIP von N, das ist die n-te Fibonacci-Zahl, Blätter hat. Und das ist richtig, richtig viel. Wie machen wir das? Vollständige Induktion natürlich nach N. Ne? Haben wir Fragen zur zweiten Aufgabe? Okay. So, wir spielen. Und zwar spielen wir in einem anfänglich leeren Graphen mit insgesamt 6 Knoten. Und zwar, hier haben wir die 6 Knoten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich spiele gegen Sie. Ein Zug besteht darin, zwei Knoten, die bisher noch nicht verbunden sind. Anfänglich sind alle 6 Knoten nicht miteinander verbunden. Ein Zug besteht darin, zwei Knoten, die noch nicht miteinander verbunden sind, durch eine Kante zu verbinden. Wenn ich ziehe, ist das eine blaue Kante. Wenn Sie ziehen, ist das eine rote Kante. Ich habe verloren, wenn ich ein Dreieck bekomme. Ein blaues Dreieck. Sie haben verloren, wenn Sie ein rotes Dreieck bekommen. Okay. Was ziehen Sie? So, jetzt haben wir hier ein Koordinierungsproblem. Wer ist Sprecher? Machen Sie den Sprecher? Okay. Kurz beratschlagen. Was ziehen Sie?
Vorschläge?
2, 6. Jo, gut. 2, 6. Gut, gut. Ich ziehe 3, 4. Oh, shoot! Sie sagen, ich soll nicht für Sie ziehen. Ja? Das ist natürlich durchaus richtig. So, jetzt sind Sie wieder dran. Vorschlag laut. 4 und 6. Bitte? 4 und 6. So, was ziehe ich? Ich ziehe, was kann ich denn? Ich müsste doch, ich kann 2, 6 nicht mehr ziehen. Das haben Sie schon gewährt. Dann muss ich natürlich sagen, dann will ich mal 2, 3. So, jetzt sind Sie dran. Bitte?
Ich würde mal die 3-6 vorschlagen.
Die 2-6, die haben Sie schon.
3-6.
3-6. Okay. Gut, was habe ich denn jetzt noch an Möglichkeiten? Okay, also machen wir es nicht zu lang. Ich ziehe 4-5. Was ziehen Sie? Bitte? Sie ziehen? Sagen Sie es laut. Die 3-1, sagen Sie?
Nein.
Doch, okay, 3-1. Wir überlegen nicht lange. So, jetzt bin ich dran. Habe ich denn, ich ziehe von 1 nach 6. Ne, das geht noch. Noch lebe ich. So, jetzt sind Sie dran. 2, 5. Eins, zwei, ne? Kann ich noch. Was kann ich denn überhaupt noch? was kann ich denn überhaupt noch? Bitte? Aha, gut, ich habe es zwar nicht beobachtet, aber das ist natürlich 2,4, sagen Sie, weil... Ah, hier, Sie haben ein rotes Dreieck. Gott sei Dank. Ich hatte schon schlechte Karten gesehen. Ein rotes Dreieck. So, unentschieden. Ist das möglich? Die Aussage sagt, nein, das geht nicht. Es gibt immer einen Gewinner. So, n gleich 5. Zeigen Sie, dass es ein Spiel mit Unentschieden geben kann. Aber wir spielen mit 6. Vorbereitung dafür, dass wir sagen, in Teil C nämlich, bitteschön, das Spiel für n größer gleich 6 hat kein Unentschieden. Ja? Vorbereitung, was ist der interessante Teil der gesamten Aufgabe? Der sitzt hier in Teil B. Und da der sagt, der nimmt überhaupt keinen Bezug auf Blau und Rot, sondern der sagt, stell dir mal vor, du hast einen Graphen G und dieser Graph G, der hat n, V ist die Knotenzahl, der hat mindestens 6 Knoten. Und dann mach doch einfach mal Folgendes. Nee, und dann ist die Aussage, wenn du jetzt dir diesen Graphen anschaust, dann wirst du entweder ein Dreieck finden, gibt es stets 3 Knoten, die paarweise verbunden sind. Sie werden ein Dreieck finden. Oder Sie finden ein Antidreieck. Was ist ein Antidreieck? Das sind 3 Knoten und keiner von den Knoten ist miteinander verbunden. Entweder hat das ein Dreieck oder ein Antidreieck. Was ist der Hinweis? Der Hinweis sagt, schauen Sie sich mal einen beliebigen Knoten V an. Beliebig. Vollkommen schnurz, wer das ist. Und machen Sie mal eine Fallunterscheidung. Und der erste Fall wäre, V hat mindestens 3 Nachbarn. Das müssen Sie anstarren und sagen, ah, alles klar. Und der zweite Fall sagt, V hat größer gleich, ne? 3 Nachbarn. Der zweite Fall sagt, V hat kleiner gleich 2 Nachbarn. Dieser völlig beliebige Knoten V. Starren Sie diesen Fall an und, ja, und entdecken Sie, ach ja, ist ja gut. Aber dieser Fall muss nicht eintreten. Es kann sein, dass der Graph sehr dünn besetzt ist, ja? Dass Sie keinen Knoten haben mit mindestens 3 Nachbarn. Dann müssen Sie entsprechend umpolen. Haben wir Fragen zu dieser Aufgabe? Okay, danke schön.